Corneille, sage ich. Blödsinn, erwidert die Stimme. Es ist eine heisere, hauchende Stimme. Ich weiß nicht, ob männlich oder weiblich. Denk nochmal nach. Streng dich gefälligst ein bisschen an. Ich kann das Gesicht nicht erkennen. Dafür ist es zu dunkel. Nur den Lauf der Pistole spüre ich, der jetzt fester gegen meine Stirn gedrückt wird. Irgendwo im Raum entsteht ein leise, sirrender Ton und ich denke, angesichts der Mündung einer Schusswaffe denkt es sich rascher und komplexer. Corneille, sage ich noch einmal. Corneille! Corneille! Bitte, hätten Sie etwas zu trinken für mich? Nein, keinen Kaffee. Vielleicht ein Glas Milch. Nur kalte Milch, bitte. Wissen Sie, mir brennt andauernd der Hals. Wenn ich etwas Warmes trinke, fühlt es sich an, als stopfte mir jemand Scherben in den Rachen. Ich weiß nicht, ob es normal ist. Normal nach all dem. Vielleicht ist es auch wegen der Intubation. Ich war nie zuvor in einem Krankenhaus. Mir sind die Folgen von ärztlichen Eingriffen nicht vertraut. Vielleicht fühlt man sich nach jedem Krankenhausaufenthalt ein wenig schwächer, kranker als zuvor, wenn das überhaupt möglich ist in meinem Fall. Entschuldigen Sie. Also dann beginne ich noch einmal mit meinen Personalien. Mein Name ist Gregor B., ich wohne in S., bin 34 Jahre alt, ledig, Angestellter an der Universität in Innsbruck, um genauer zu sein, Dozent an der Historischen Fakultät. Hat das Diktiergerät aufgenommen? Muss ich das jetzt noch einmal wiederholen? Nicht. Gut. Ich schildere Ihnen also diesen Abend vor 6 Wochen, oder wenigstens das, woran ich mich erinnern kann. Es war Samstag, tagsüber viel zu warm für Ende November. Wir saßen, 30 Wissenschaftler, in einem überheizten und viel zu kleinen Raum der Universität und warteten, dass das Symposium uns endlich in den Abend entlassen würde. Gegen 21 Uhr beendete der Schlussredner seinen Vortrag. Ich gratulierte ihm, baute das Mikrofonpult ab. Es blieb mal wieder an mir hängen, solche Aufgaben bleiben immer an mir hängen, und verließ als einer der Letzten das Universitätsgebäude. Ich war in einer eigenartigen Stimmung. Wie eigenartig? Ich weiß nicht, ob Sie das Gefühl kennen. Sie sitzen 2 volle Tage eingesperrt in einem Raum mit Menschen, deren einzige Daseinsberechtigung die Frage nach der Echtheit dieses oder jenes Pergaments ist. Die Unterhaltungen drehen sich um wissenschaftliche Halbheiten und um universitären Klatsch. Wenn Sie gehen, gehen Sie unbefriedigt. Ich wollte noch nicht nach Hause. Ich lebe in S., einer Kleinstadt. Ich wohne dort nur, weil ich in der Nähe meiner Freundin sein wollte. Susanne war für einige Tage verreist. Sie wollte mich bei meiner Arbeit an diesem Wochenende nicht stören. Zu Hause wartete nichts und niemand auf mich. Ich hatte keinen Grund, rasch nach Hause zu gehen. Ich wollte es nicht, aber ich kenne mich in Innsbruck nicht aus. Ich hätte nicht gewusst, wohin gehen. Die anderen hatten längst den Weg zu ihren Hotels eingeschlagen. Historiker sind ungesellige Menschen. Und ich bin nicht der Typ, der sich an einem Samstagabend allein in eine Kneipe setzt. Schon gar nicht an Samstagabenden. In Ordnung. Ich konzentriere mich auf die Begegnung mit Anna. Entschuldigen Sie. Ich ging schnell. Die Straße hinauf, von deren Ende ich geparkt hatte. Ich bin es gewohnt, schnell zu gehen, auch wenn ich keinen Grund dazu habe. Es war kühl geworden. Die Nacht nach Neumond würde tiefschwarz werden. Der Himmel war sternenklar. Aus den Kanaldeckeln dampfte es. Ich passierte gerade das Rathaus, als ich eine Bewegung links von mir wahrnahm. Eine junge Frau, vielleicht Mitte 20, lief mir, aus einem dunklen Weg kommend, direkt in die Beine. Sie war klein, schmächtig. Sie zog einen dieser Reisetrolleys hinter sich her, der quietschte und ratterte. Ich habe zunächst nur dies Geräusch wahrgenommen. Dann war es schon zu spät, um den Zusammenprall noch aufzuhalten. Anna taumelte, vom Schwung meines Körpers erfasst seitwärts. Es gelang mir, sie an ihrem Mantelkragen zu packen, und sie hielt sich an ihrem Trolley fest. So vermied sie den Fall. Aber sie knickte dabei den Absatz eines Stiefels so unglücklich um, dass sie den ganzen Abend über ihre Schritte durch Drehbewegungen stabilisieren musste. Anna sah mich verwirrt an. Sie hatte grüne Augen. Das Erste, was ich genau sah, waren ihre stechend grünen Augen. Dann bemerkte ich die Vollkommenheit ihres Gesichts, die mich sprachlos zu machen drohte. Ich ließ sie los und stammelte einige Worte der Entschuldigung. Sie schüttelte den Kopf. Im Gewühl, das zwischen uns gewesen war, hatte sich ihr Haar, das sie zu einem Pferdeschwanz gebunden trug, auf einer Seite gelöst. Strähnen spielten um ihr Ohr. Sie sah sich um, sah an sich herab, entdeckte den gebrochenen Absatz und fasste sich an die Stirn. Sie schien Kopfschmerzen zu haben. Ich fragte, ob sie in Ordnung sei, und entschuldigte mich ein zweites Mal. Sie blickte mich an, musste den Kopf dafür recken. Ich war beinahe 30 Zentimeter größer als sie. Erst jetzt begann sie mich wirklich wahrzunehmen, so schien mir. Ihre Augen verengten sich, schauten in die Richtung, aus der sie gekommen war, und Anna sagte, »Können Sie mir helfen?« Als ich nicht sofort reagierte, setzte sie schwach hinzu, »Bitte hilf mir, hilf mir!« Ich war überrascht, murmelte, »Sicher!« Eben wollte ich sie fragen, ob sie sich bei unserer Kollision nicht doch etwas getan habe, aber Anna zog mich mit sich, mit langen Schritten, die zu ihrer Größe nicht passen wollten. Dabei drehte sie den untauglich gewordenen Stiefelabsatz immer ein wenig nach innen. Wir verließen die Hauptstraße und bogen nach rechts ab. Annas Trolley klapperte wild über das Altstadtpflaster. Erst jetzt ließ sie meinen Arm los. Sie sah zu mir auf und deutete ein Lächeln an. Als sie ihre Lippen öffnete, sah ich, dass einer der Schneidezähne angebrochen war. Es stand in seltsamem Kontrast zu ihrer makellos wirkenden Schönheit und der tadellosen Kleidung, die letztlich auch der Grund war, weshalb ich zu keinem Zeitpunkt etwas argwöhnte. Eine Stimme in mir hieß mich weiterzugehen. Anna trug Stiefel mit hohen Absätzen, in die sie die Hosenbeine ihrer engen Jeans gesteckt hatte, wahrscheinlich um ihre schlanke Gestalt zu betonen. Sicher diente es auch dazu, sie größer erscheinen zu lassen, aber sie blieb klein dabei, zierlich, fast wie etwas, das kaum da ist. Und so wie sie die meiste Zeit blickte, tatsächlich auch kaum da war. Sie sah sich um, wieder und wieder. Um einem überraschenden Angriff von hinten zuvorzukommen, begann auch ich den Kopf zu wenden. »Nein«, sagte sie, atemlos, als sie es bemerkte und fasste mich am Unterarm, »nicht umdrehen, bitte nicht umdrehen.« »Was meinen Sie damit? Ich bin kein notorischer Fremdgänger, wenn Sie darauf anspielen. Ich kenne meine Freundin erst seit einem halben Jahr. Wir führen eine gute Beziehung, wir lernen uns erst noch kennen. Ich meine, wir haben eine gute Beziehung geführt, bis das passiert ist. Ich habe nichts von ihr gehört in all diesen Wochen. Sie hat mich nicht einmal im Krankenhaus besucht. Ich habe mehr als 2 Liter Blut verloren und sie hat mich nicht einmal im Krankenhaus besucht. Wissen Sie, ich hatte bisher wenig Glück mit Frauen. Susanne ist die erste, mit der ich länger zusammen bin. Ich bin hierher gezogen, weil ich befürchtete, eine Fernbeziehung werde uns auseinanderbringen. Und jetzt das. Ich meine, ja, es war ein Abenteuer, das mich lockte. Es musste ja nicht gleich ein sexuelles sein. Und die Situation war auf ihre Art, sie war stimulierend, aber doch nicht allein in sexueller Hinsicht. Ich konnte ja nicht ahnen, was daraus würde. Natürlich habe ich versucht, Anna zu befragen. Werden Sie verfolgt? Hat man versucht, Ihnen etwas anzutun? Ja, das heißt, nein, vielleicht, orakelte sie. Sie zeigte abrupt auf eine Kneipe, die ich nicht kannte, weil ich keine Kneipe in Innsbruck kenne, und fragte, »Möchten Sie?« »Komm.« Es muss gegen 9 Uhr gewesen sein. Anna suchte einen Platz an der Theke, bestellte Wein für uns. Sie kramte lange in ihre Handtasche, förderte eine Schachtel Zigaretten zutage und fragte mich nach Streichhölzern. »Ich rauche nicht«, sagte ich. Schließlich wurde sie fündig. Ihre Finger zitterten, als sie versuchte, sich die Zigarette anzuzünden. Ich habe noch nie gesehen, dass Finger so zittern können. Ich meine, nicht die Intensität war es, die mich irritiert hat, sondern, wie soll ich sagen, ihre Finger zitterten von oben nach unten und dann von links nach rechts. Verstehen Sie, was ich meine? Sie brauchte unendlich lange, bis die Zigarette brannte, weil sie mit dem Streichholz eine fast elliptische Bahn um sie beschrieb. Dann hielt sie mir die offene Schachtel hin. »Ich rauche nicht«, wiederholte ich. Sie sah mich an und nickte. Mit der Zigarette im Mund stülpte sie die Unterlippe vor. Sie hatte eine so volle Unterlippe, dass sie sich beim Sprechen nicht zu bewegen schien. Vielleicht war sie ihr im Weg, und sie bildete schon ein Leben lang die Konsonanten um diese steife Lippe herum. Aber vielleicht war sie auch nur von einem Schlag geschwollen. »Anna«, sagte sie schließlich und streckte die Hand aus. Ich suchte meinen Griff fester zu gestalten als üblich. Bevor ich mich vorstellen konnte, kam der Wein, und wir stießen auf unsere Bekanntschaft an. Anna rauchte hastig, aber sie sah sich nicht mehr um, obwohl sie mit dem Rücken zum Eingang saß, den ich im Blick zu behalten mir versprach. »Eigentlich Anna Maria, aber ich mag den Namen nicht. Meine Mutter hat mich immer Maria genannt. Sie war sehr katholisch. Wir mussten 2-mal in der Woche zur Kirche. In jedem Zimmer unserer Wohnung hingen Bilder vom Papst und von Pater Pio. Mit 10 Jahren habe ich die Beichtweltmeisterschaft gewonnen. Ich mag den Namen nicht, Gregor.«